Wo sind wir?
Innsbruck.
In Innsbruck. Mitten in der Apostelgeschichte. Genau. Kapitel 3. Wir sind immer noch in Jerusalem. In der Apostelgeschichte. Das ist so ein Bild von Jerusalem mit dem Riesentempel, den sie da gebaut haben, der Herodes gebaut haben, über dem wir heute noch auch kurz hören werden. Und wir sind immer noch bei dieser zentralen Bibelstelle im Kapitel 1, Vers 8. Kann sich noch jemand daran erinnern, was das ist? Genau. Und wenn die Kraft des Heiligen Geistes auf euch herabkommt, werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in Samaria und bis an die Enden der Welt. Und das ist das, was das Wort Gottes und oder die Geschichte der Christenheit uns gezeigt hat. In der Zwischenzeit ist so gut wie jede Nation, jeder Kontinent mit dem Evangelium erreicht. Es gibt noch ein paar wenige Volksgruppen, so ganz kleine Stämme, die da noch nicht vielleicht erreicht worden sind und die die Bibel noch nicht in ihrer Sprache haben. Aber es gibt kein Buch auf dieser Welt, das in so viele Sprachen übersetzt wurde, das so oft gedruckt wurde. Eigentlich ist sogar der Buchdruck erfunden worden, um das Evangelium zu verbreiten. Der Gutenberg hat es damals erfunden, weil er gesagt hat, das Evangelium muss an die Leute. Und bis dorthin hat man ja die Bücher abgeschrieben. Und er hat gesagt, wenn wir da Bücher abschreiben, werden wir nie fertig. Und hat den Buchdruck erfunden. Und so hat Gott dafür gesorgt, dass das Evangelium verbreitet wird. Ich möchte heute mit euch noch einmal aber kurz zurückgehen in die Apostelgeschichte 2. Weil da sind wir das letzte Mal nicht ganz fertig geworden. Wir haben nämlich die letzten Verse nicht miteinander angeschaut und das ist mir wichtig, weil da ganz wesentliche Dinge drinstehen. Darum schauen wir uns die noch einmal an, okay? Unsere lieben Geschwister, Farsi-Sprechenden, versteht ihr soweit Deutsch? Sonst ist der Ismail noch jemand, der kann euch helfen und übersetzen. Okay, gut, toll, wow. Super, Kompliment, dass ihr schon so gut Deutsch versteht. Lass uns in der Apostelgeschichte 2 von Vers 43 bis 47 lesen. Und heißt: Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Könnt ihr euch erinnern, es war die Ausgießung des Heiligen Geistes, der Petrus predigt und 3000 Leute bekehren sich und schließen sich der Gemeinde an. Nein, ich fange vor in Vers 42 noch an. Sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und im Gebet. Vers 43, eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel verbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Ganz gewaltige Dinge sind da geschehen und ich möchte ein paar Sachen herausgreifen, die wichtig sind für uns. Weil wir sehen da vier Säulen, das die Gemeinde ausgemacht hat. Und diese vier Säulen lesen wir im Vers 42. Da heißt, dass sie sich der Lehre der Apostel unterstellt haben, dass sie Gemeinschaft miteinander gehabt haben, dass sie gebetet haben miteinander und das Abendmahl gefeiert. Diese vier Dinge haben sie von Anfang an getan, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, nachdem der Heilige Geist gekommen ist, haben sie sich mit diesen Dingen beschäftigt. Wir haben schon die letzte Zeit schon ein bisschen diese Gemeinschaft angeschaut und haben gesagt, es ist nicht in erster Linie eine menschliche Gemeinschaft, weil wir es so nett und toll miteinander haben. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den Gott schenkt. Aber es geht um diese Gemeinschaft in Jesus Christus. Wo er das Zentrum ist, wo Jesus Christus der Kristallisationspunkt ist, der Punkt, um den sich alles dreht. Ohne Jesus Christus hätte es die Gemeinde nicht gegeben. Ohne Jesus Christus würden du und ich heute wahrscheinlich nicht da sitzen. Und ohne Jesus Christus könnten wir heute da sitzen, aber wir wüssten nicht, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir erlöst sind, dass unsere Sünden vergeben worden sind und dass wir jetzt, so wie wir es da gelesen haben, auch voller Dankbarkeit und Freude Gott gegenüber sein dürfen. Schau mal ein bisschen in dein Herz hinein und spüre ein bisschen nach, diese Dankbarkeit Gott gegenüber. Oft holen uns die vielen Sorgen des Alltags, die Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, uns so ein, dass wir aus den Augen verlieren, welche grandiose Zukunft Gott für uns hat. Und zwar nicht erst, wenn wir eines Tages bei ihm sind, sondern schon hier auf der Erde. Wir dürfen hier in dem Bewusstsein leben, dass Gott uns liebt, wie es heute der Heilige Geist uns aufs Herz gelegt hat. Du bist von Gott geliebt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir hilft es oft sehr, wenn ich so mit mir selber mal hadere oder unzufrieden bin oder ähnliche Dinge, mir bewusst zu machen, hey, der Himmel und Erde geschaffen hat, liebt mich. Und er liebt mich nicht, weil ich alles richtig mache. Er liebt mich nicht, weil ich jeden Samstag in den Gottesdienst gehe. Er liebt mich nicht, weil ich jeden Tag meine Gebetszeiten und meine Bibelstunde habe. Sondern er liebt mich, weil er mich geschaffen hat. Weil ich sein Kind bin. Es macht es natürlich einfacher, ein Kind zu lieben, wenn es brav und gehorsam ist, oder? Gibt es Eltern da? Aber trotzdem liebst du dein Kind, auch wenn es mal nicht gehorsam ist oder nicht so brav ist, oder? Dann sagst du nicht, geh jetzt zum Nachbarn, die nächsten 6 Monate soll der schauen, wie er mit dir zurechtkommt, sondern du liebst dein Kind, weil dein Kind ist. Und genauso liebt Gott dich und mich. Und in dieser Gemeinschaft in Jesus Christus, wo er der Fokus war, haben sie sich natürlich auch gegenseitig geholfen. Und es war total notwendig. Wir wissen, dass diejenigen, die sich bekehrt haben, teilweise aus den Familien, aus den Synagogen ausgestoßen worden sind. Das war ja eine Sekte. Die haben ja die Lehre der Juden untergraben. Viele haben alles verloren, bis dorthin, dass sie auch gesteinigt worden sind, dem Märtyrertod gestorben sind und ähnliche Dinge. Also sie haben wirklich auch diesen Zusammenhalt gebraucht. Der zweite Punkt ist, dass sie sich der Lehre der Apostel unterstellt haben. Man kann sich das so vorstellen, da sind sie zusammengekommen und dann hat der Petrus etwas zitiert, was Jesus Christus gesagt hat. Und dann ist losgegangen die Diskussion. Der eine hat gesagt, das finde ich eine gute Idee, genauso sollte man es machen. Der andere hat gesagt, das glaube ich nicht, dass Jesus das gesagt hat, das kann nicht sein. Jesus hat alle Menschen geliebt, er kann nicht solche Dinge sagen. Der dritte hat gesagt, aber eigentlich fände ich, dass das besser wäre, wenn wir so in die Richtung gehen würden. Und der nächste hat gesagt, na Moment einmal, wir haben ja als Juden gelernt, dass das so sein muss. Ist es das? Bedeutet das, sich der Lehre der Apostel zu unterstellen? Jo, na, vielleicht. Ihr noch bessere Idee. Sich der Lehre der Apostel zu unterstellen, hat bedeutet, dass die Leute, die gläubig geworden sind, anerkannt haben, dass Jesus Christus der Erlöser ist, der Sohn Gottes. Und weil er der Sohn Gottes ist, haben sie gesagt, wir wollen das lernen, was er gesagt hat. Was er sagt, ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit wollen wir lernen. Da hat es keine Diskussionen gegeben. Kann man das glauben? Soll man das glauben? Ist das gut? Ist das schlecht? Da hat es keine Abstimmung gegeben. Wie viele glauben das? Dann glauben wir es auch. Sondern es war das, was die Apostel gelehrt haben, weil die Apostel waren mit Jesus Christus zusammen. Und auch heute haben wir diese Lehre Jesu Christi. Wo haben wir die? Im Neuen Testament, in den Evangelien, in der Apostelgeschichte, in den Briefen, die der Paulus geschrieben hat, im Hebräerbrief. In all diesen Dingen sehen wir die Lehre, die Jesus Christus gegeben hat. Und dieser Lehre, und das ist die Herausforderung auch an uns, diese Lehre ist gültig für uns. Was Jesus sagt, das zählt. Und warum zählt es? Weil es die Wahrheit ist. Warum zählt es noch? Weil es sein Wort ist. Warum zählt es noch? Weil es einen Tag geben wird. Und die Bibel nennt es den Tag des Gerichts. Wenn Jesus Christus wiederkommt, wird jeder von uns gemessen werden, wie sehr er sich dieser Lehre unterstellt hat. Was wir getan haben, wird gemessen an dem, was Jesus Christus gesagt hat. Und wenn Jesus Christus Dinge sagt, die heute nicht politisch korrekt sind, dann ist unsere Herausforderung trotzdem an dem festzuhalten, was Gott gesagt hat. Natürlich auf eine gute Art und Weise, versteht mich nicht falsch. Das heißt, man muss schon die Dinge im Kontext sehen. Es geht auch darum, um eine korrekte Bibelauslegung und diese Prinzipien müssen schon stimmen. Also ich kann nicht einfach hergehen und sagen, da steht ein Satz drin und alles andere ignorieren. Es braucht schon auch natürlich diese Weisheit. Aber das, was er sagt, das stimmt. Wenn Jesus sagt, dass Sexualität nur im Rahmen eines Bundes der Ehe von Gott vorgesehen ist, dann ist es das, was Gott sagt. Und dann können wir noch 100-mal sagen, heute tun die Leute das nicht mehr, das ist nicht mehr opportun. Wenn Jesus zum Thema Homosexualität redet, dann ist es das, was für uns gültig ist. Aber bitte klammern wir uns nicht nur an diese Themen. Im selben Augenblick sagt nämlich Jesus oder redet davon im Korintherbrief, täuscht euch nicht, niemand, der solche Dinge macht, Unzucht treibt und so weiter. Aber dann sagt er weiter, der geizig ist, der, wenn ich richtig erinnere, lügt oder schlecht über andere redet. Auch diese Dinge sind Sünde, nicht nur die wir manchmal vor Augen haben. Und auch da ist es wichtig, dass wir uns nach dem Wort Gottes richten. Im Römer 2,4, den haben wir eh schon in der Apostelgeschichte 1 angeschaut, da heißt es, dass Gott wahrhaftig ist und jeder Mensch ein Lügner. Das bedeutet nicht, dass du und ich, wir alle Lügner sind, aber das heißt, dort, wo die Wahrheit Gottes steht und wir was anderes sagen, dort leben wir in der Lüge. Vielleicht mit voller Überzeugung, weil wir noch nicht die Wahrheit offenbar bekommen haben für uns. Gut, im Römer 12, Vers 2, damit lassen wir den Punkt, dort heißt es, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Was ist diese Veränderung der Denkweise? Bisher, also ich habe es immer so gesehen, aber jetzt lese ich in der Bibel, dass es so ist. Und wer passt sich jetzt wem an? Die Wahrheit ist nicht das, wie ich die Dinge vielleicht bisher gesehen habe, sondern was das Wort Gottes sagt. Und dieser Herausforderung sollen auch wir uns immer wieder ganz neu Stellen. Das dritte war, dass sie das Abendmahl miteinander genommen haben. Sie haben Gemeinschaft gehabt mit Jesus im Zentrum. Ich finde dieses apostolische Glaubensbekenntnis einen Schatz, den wir haben, wo die ganze Bibel in ein paar Versen zusammengefasst ist. Wir haben jetzt nicht die Zeit, da hineinzugehen, aber da ist im Prinzip die ganze biblische Geschichte in wenigen Absätzen zusammengefasst. Es ist nichts Katholisches, es ist was Christliches, okay? Das apostolische Glaubensbekenntnis. Und sie haben sich täglich zum Gebet getroffen. Täglich steht da drin. Warum beten Moslems? Warum beten Hindus? Warum? Wir haben nichts Besseres zu tun. Wenn der Tag lang ist, muss man irgendwie die Lücken füllen. Sie beten, weil Gebet Kraft hat. Weil durch Gebet in der unsichtbaren Welt Dinge bewegt werden, die dann im Natürlichen sichtbar werden. Und ich glaube, wenn Moslems beten, dass da Kraft freigesetzt wird, nicht unbedingt die biblische Kraft, aber es wird Kraft freigesetzt im Geistlichen. Ich habe von Zeugnissen gelesen von Satanisten, die auch beten, weil sie wissen, dass dadurch im Geistlichen was verändert wird. Und wir können im Gebet, der Jakobusbrief, im Kapitel 5, Vers 16, Vers B, dort heißt es, viel vermag das Gebet eines Gerechten. Gott sagt, wenn zwei über eine Sache übereinstimmen und nach meinem Willen beten, dann werden sie diese Dinge bekommen. Und ich frage mich manchmal, warum wir speziell im Westen da so nachlässig sind im Gebet. Der Paul Yonggi Cho, das ist eine der größten Gemeinden der Zwischenzeit, glaube ich, nicht mehr der Welt mit 700.000 Leuten. In Afrika gibt es jetzt schon größere. Der hat gesagt, die Europäer essen zu viel, trinken zu viel, schlafen zu viel und beten zu wenig. So irgendwie. Ich kann mich nicht mehr ganz genau an das Zitat erinnern. Und ich glaube, da ist eine Wahrheit auch dahinter. Wir dürfen es jetzt nicht, das soll jetzt nicht einen Druck machen, aber ich frage mich manchmal schon, wie viel beten wir? Und beten bedeutet auf der einen Seite zu Hause, das ist Kommunikation mit Gott, aber es bedeutet auch zusammenzukommen zu beten. Sie haben sich täglich getroffen, um miteinander zu beten. Ich bin überzeugt, die haben viel zu tun gehabt. Die sind nicht nur herumgesessen und haben nicht gewusst, was sie tun sollen. Gedacht, beten wir halt. Die haben damals, zur damaligen Zeit, hat es wenig Freitage und Urlaub und ähnliche Dinge gegeben. Die waren echt eingespannt und trotzdem haben sie sich täglich zum Gebet getroffen. Im Vers 43 heißt es noch, und damit möchte ich das abschließen, sie hörten nicht auf, Gott zu loben. Was heißt denn das? Sie lobten Gott. Apostelgeschichte 2, Vers 47. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben. Wie viel loben wir Gott? Wie oft kommst du vor Gott mit einem dankbaren Herzen, wo du überschwänglich sagst, ich bin so froh, dass es dich gibt. Ich bin so froh, dass ich nicht alleine bin. Ich bin so froh, dass ich dein Kind bin. Ich bin so froh, dass du mich liebst. Ich bin so froh, dass du mich annimmst, nicht aufgrund meiner Leistung, sondern weil Jesus Christus mich erlöst hat. Wenn wir im Lobpreis zusammenkommen, dann, was tun wir? tun wir das wirklich? Gut. Manchmal hört man so Stimmen, die sagen, ah, heute war der Lobpreis irgendwie so durchschnittlich. Weiß nicht, der Stil hat mir nicht gefallen, wir sind nicht so richtig hineingekommen, konnte heute nicht wirklich was mitnehmen. Aber Lobpreis ist nicht da, dass du was mitnimmst, in erster Linie. Okay? Lobpreis heißt, ich komme daher, ich bete Gott an für das, was er ist. Und mit Liedern geht es halt am besten. Es geht auch mit Worten. Aber mit Liedern, da ist irgendwas in uns, das Gott uns geschenkt hat. Nicht umsonst sagt man, dass Satan der Lobpreisengel war. Da ist eine besondere Kraft drin. Wenn wir zusammenkommen, dann singen wir nicht einfach irgendwelche Texte. Sondern die Texte, die Lieder helfen uns auszudrücken, wie dankbar wir einem großen Gott gegenüber sind. Übrigens, darum heißt es ja auch Gottesdienst. Wir dienen Gott sozusagen und es ist eine totale, spricht für unseren Gott, dass es uns dann dabei auch noch auferbaut und wir gesegnet sind und uns geht's gut. Heute im Lobpreis, da war so ein Durchbruch da am Anfang. Ich habe zuerst so ein bisschen eine Müdigkeit, auch ein bisschen eine Schwere gehabt und dann auf einmal im Lobpreis habe ich gedacht, boah, als ob man so durchatmen kann. Und das kommt, wenn wir uns ganz auf ihn fokussieren. Darum schätze ich so für jeden und bin so dankbar für jeden, der pünktlich da ist, der mitmacht, der nicht während dem Lobpreis rausgeht und sein Handy checkt oder schaut, ob auf Facebook was Neues ist, sondern der wirklich da ist und sagt, ich will diesem großen Gott die Ehre geben. Ich will ihn anbeten, weil er Gott ist. Ich öffne mein Herz, weil ich ein erlöstes Kind Gottes bin. Wer kann sowas sagen? Welche Religion gibt dir diese Möglichkeit, dass wenn ich den Rest von meinem Leben nichts mehr zustande bringen würde, nichts mehr leisten könnte, keinen Erfolg hätte, wird Gott mich genauso lieben, wie wenn ich tausende Leute zum Herrn führe. Seine Liebe hängt nicht ab von dem, was wir tun. Aber was ich vertraue und wofür ich Gott vertraue, ist, dass diese Liebe uns so füllt, dass es uns ein Anliegen ist, das weiterzugeben. Dass es uns ein Anliegen ist, Gott gehorsam zu leben. Dass es uns wichtig wird, die frohe Botschaft weiterzugeben. Wir haben so einen herrlichen, wunderbaren, großen Gott. Und wenn ich so in diese, ich sage es immer wieder, die Natur hineinschaue, dann fällt mir das immer wieder wie Schuppen von den Augen. Und ich denke mal, es ist einfach unaussprechlich, wie schön Gott diese Dinge gemacht hat. Was er für ein wunderbarer, herrlicher, großartiger und fantastischer Gott ist. Und er teilt sich mit durch dich und durch mich. Du und ich, wir sind Botschafter Christi. Nicht die Gemeinde in erster Linie, okay? Kein Mensch bekehrt sich wegen einer Gemeinde. Hoffe ich. Sondern Menschen bekehren sich, weil sie Menschen begegnen, in denen sie Jesus Christus wahrnehmen. Wo sie, so wie wir heute gehört haben von unseren Damen, die da gestern hinausgegangen sind, dort, wo Menschen bereit sind, den Mut zu haben, ihnen von Gott zu erzählen. Ich wäre heute nicht hier, wenn ein Freund von mir nicht den Mut gehabt hätte, mir von Jesus Christus zu erzählen. Und das hat mein ganzes Leben verändert. Ich habe mich nicht bekehrt wegen einer Gemeinde oder einer Kirche oder sonst irgendwas, aber ich habe mich bekehrt, weil da einer war, der mir erzählt hat, was Gott in seinem Leben getan hat. Und darum sind du und ich Botschafter Jesu Christi. Amen. Ich hätte gedacht, ich komme schneller durch mit dem. Gehen wir noch in die Apostelgeschichte 3 hinein. Ich lese jetzt einfach da einige Verse, ich nicht das Ganze, und dann nehmen wir ein paar Dinge heraus. Apostelgeschichte 3, Vers 1. Eines Nachmittags gegen 3 Uhr ging Petrus und Johannes in den Tempel, um am Gebet teilzunehmen. Als sie hinkamen, wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Wie an jedem Tag wurde er an den Eingang des Tempels gebracht, der allgemein die schöne Pforte hieß, damit er dort bei den Leuten betteln konnte, die zum Tempelbezirk kamen. Als er Petrus und Johannes sah, die gerade den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um etwas Geld. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte: Sieh uns an! Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Er hat nicht gewusst, was er bekommt, er hat mit etwas anderem gerechnet. Doch Petrus sagte: Ich habe kein Geld für dich, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Dann nahm er den Gelähmten an der rechten Hand und hielt ihm auf. Als er das tat, eine andere Übersetzung sagt, in dem Augenblick wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und erhielten ihre Kraft zurück. Er sprang auf, konnte auf seinen Füßen stehen und fing an herumzugehen. Dann trat er gehend, hüpfend und Gott lobend mit ihnen in den Tempel. Die Leute sahen ihn gehen und hörten, wie er Gott lobte. Als sie erkannten, dass es der gelähmte Bettler war, den sie oft an der schönen Pforte gesehen hatten, waren sie starr vor Staunen. Sie liefen hinaus zur Säulenhalle Salomos, wo der Geheilte sich dicht bei Petrus und Johannes hielt, und alle staunten über das Wunderbare, das dort geschehen war. Petrus sah dies und wandte sich an die Menge. Ihr Menschen aus Israel, sagte er, was ist daran so erstaunlich? Komische Aussage, oder? Also wenn jemand von Geburt an gelähmt ist und er wird geheilt, ist es erstaunlich, für mich zumindest. Warum starrt ihr uns an, als hätten wir diesen Mann aus eigener Kraft und Frömmigkeit geheilt? Es ist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, der Gott aller unserer Vorfahren, der seinen Knecht Jesus durch diese Tat verherrlicht hat. Den Jesus, den ihr den Römern ausgeliefert und von Pilatus verleugnet habt, obwohl Pilatus ihn freilassen wollte. Vers 16, der Name von Jesus hat diesen Mann geheilt und ihr wisst alle, wie krank er war. Vor euren eigenen Augen hat der Glaube an den Namen von Jesus diese Heilung bewirkt. Und dann fängt er an zu predigen und spricht darüber, dass er weiß, dass sie aus Unwissenheit gehandelt haben, doch dass es Gottes Plan war und dass sie sich jetzt von ihren Sünden abwenden sollen, damit Jesus sie ihnen begegnet, sie heilt und herrliche Zeiten anbrechen, wo Gott sie stärkt und wo Jesus Christus wiederkommen wird, wieder gesandt wird von Gott. Weil Gott alles erneuert, so wie er es verheißen hat durch seine Propheten. Petrus geht in diesen jüdischen Tempel, da ein Foto mitgebracht, es muss ein gewaltiger Tempel gewesen sein, ein Wunder, so groß, dass bei der Zerstörung Jerusalems eigentlich der Titus, der Befehlshaber, gesagt hat, sie dürfen den Tempel nicht zerstören, aber dann ist ein Brandpfeil hineingeflogen und hat alles zum Brennen gebracht und wurde zerstört. Wir haben schon davon geredet, dass in der geistlichen Welt was passiert, wenn wir beten. Wenn wir beten, dann tun wir es nicht als einen religiösen Akt, sondern weil wir wissen, in wessen Namen wir beten. auf wen wir uns berufen, wer es ist, an den wir uns wenden. Und Petrus betet in diesem Namen Jesus Christus. Hast du dich schon mal gefragt, warum die Christen, wenn sie beten, am Schluss immer noch dranhängen im Namen Jesus? Ist das eine magische Formel? Sondern? Genau. Wenn wir beten, dann beten wir nicht in unserer Autorität, sondern in seiner Autorität. Er hat uns diese Autorität auch gegeben, also die Dinge hängen zusammen. Aber wenn du betest, dann denkt sich der Teufel nicht in erster Linie, hurra, da hab ich Schick. Sondern in erster Linie denkt er sich, hurra, Jesus Christus. Wenn wir beten, dann beten wir in seiner Autorität. Ich versuche es mal in so einem kleinen Beispiel ein bisschen sichtbar zu machen. Wenn du am Abend auf der Landstraße fährst und du siehst da vorne, da steht einer als Clown verkleidet am Straßenrand und kurz bevor du hinkommst, hupft er so raus und hält so eine, ihr kennt diese Kelle, die Polizei immer da hat, wenn sie dich auf die Seite holt, oder? Und hält diese Kelle hin. Was wirst du tun? Was tust du? Bremsen? Stehen bleiben? Also im Normalfall wirst du weiterfahren, oder? Und denk, was ist das für ein Spinner? Verkleidet sich als Clown und steht daher. Wenn die gleiche Situation ist und da steht ein Gendarm mit seiner Uniform und mit seinem Kappel und hält die Kelle raus, was tust du? Runter vom Gas. War ich zu schnell? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ist irgendwas... Warum tust du das? Ja, genau. Du tust es, weil du weißt, der Polizist hat die Autorität, dich zu kontrollieren und gegebenenfalls auch zu strafen. Er hat diese Autorität und es ist völlig wurscht, ob da ein Kleiner steht, ein Dicker, ein Dünner, ein Langer. Solange er diese Uniform und dieses Kappel aufhat, du bleibst ja nicht wegen dieser Person dort stehen, sondern wegen dieser Staatsgewalt, die ihm gegeben ist und die er verkörpert. Es wird doch nichts leichter, wie aufs Gas gehen und vorbeizufahren, oder? Aber du weißt, du kommst nicht davon. Und wenn wir beten, geschieht eigentlich genau dasselbe. Wenn wir beten, dann sieht der Feind nicht dich in erster Linie mit Zweifel, mit Unsicherheit, mit ähnlichen Dingen, sondern wenn wir beten, dann sieht der Feind Jesus Christus und seine Autorität und seinen Namen. Darum sagt der Jakobus im Kapitel 4, Vers 7, ordnet euch Gott unter, das heißt, lebt in seinen göttlichen Ordnungen, widersteht dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Ich glaube nicht, dass der Teufel Angst vor mir hat. Der Teufel hat nur Angst von Jesus Christus, der in mir wohnt, vom Heiligen Geist, der in mir wohnt. Und es kann so stark sein, dass er auch sogar meinen Namen kennt. Und ich hoffe, er kennt ihn. Wir lesen später dann in der Apostelgeschichte 19, da hat es 7 Söhne von einem hohen Priester gegeben, die Dämonen ausgetrieben haben. Sie gehen hinein und da ist einer, der von Dämonen besessen ist, und sie sagen zu ihm, im Namen Jesus Christus, den der Paulus predigt, raus. Und was sagt dieser Dämon? Der Dämon sagt, Paulus kenne ich wohl und Jesus Christus, aber wer seid ihr? Und dieser Besessene verprügelt diese 7 Männer, sodass sie nackt fliehen und davonrennen müssen. Warum? Weil sie in einer falschen Autorität gehandelt haben. Wenn dich jemand aufhält auf der Straße und du kommst drauf, das ist ein falscher Polizist, dann weißt du, der hat keine Autorität. Dann kann ich weiterfahren oder die Polizei holen und sagen, da gibt sich jemand falsch aus. Dieser Name Jesus Christus, wenn er ausgesprochen wird, bewirkt was in der geistlichen Welt. Er setzt was frei. Und darum beten wir im Namen Jesus Christus. Der Petrus betet im Namen Jesus Christus erstens, damit die Leute checken, hey, nicht der Petrus hat jemanden geheilt. Was schaut ihr mich an, sagt er da, und seid so erstaunt, als ob ich und meine Frömmigkeit diesen Mann geheilt hätte. Es war Jesus Christus, durch den dieser Mann gesund geworden ist. Und jedes Mal, wenn wir im Namen Jesus beten, dann proklamieren wir auch, in wessen Autorität die Dinge geschehen. Und nicht in unserer Autorität, sondern in seiner. Aber weil er in uns lebt, kann es ziemlich eng verbunden sein. Okay? Darum sagt der Teufel da, ja, den Paulus kenne ich schon. Und wenn jetzt der Paulus gebetet hätte, wäre ich auch gegangen. Halleluja. Wir haben, und der Name steht auch für, zu der Zeit war der Name was ganz Wichtiges, weil der Name hat gesprochen von deinem Charakter, von deinem Wesen. Darum hat Gott auch so unterschiedliche Namen, die alle sein Wesen ausdrücken. Der Herr mein Versorger, der Herr mein Hirte, der Herr mein Erlöser, der Herr mein Banner, der Herr mit mir. Und all diese Dinge, die sagen aus, wie Gott ist. Und wir können diese Dinge für uns in Anspruch nehmen. Die Nelly hat schon davor geredet, dass er, dieser Bettler mit Erwartung, auf die zwei geschaut hat. Und manchmal denke ich mir wieder, Herr, gib mir die Gnade, wieder mit mehr Erwartung zu beten. Nicht aus Gehorsam, nicht weil ich weiß, dass es richtig ist, sondern weil ich weiß, dass was geschieht, wenn ich bete. Und lass uns auch da wieder neuen Mut haben, wenn wir vor Gott hingehen. Und Petrus, und damit komme ich zum Ende, nimmt dann diese Gelegenheit wahr und er gibt die frohe Botschaft weiter. Er war immer bereit, wenn irgendwas geschehen ist, sofort Jesus groß zu machen und sein Wort zu verkündigen und hat dann auch entsprechende Frucht erlebt. Wir dürfen auch diese Erwartung haben, dass, wenn wir beten, Dinge geschehen durch die Autorität Jesu Christi. Denn diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Sie werden Dämonen austreiben. Wie viele Dämonen hast du heute ausgetrieben? Ich hab heute auch keinen ausgetrieben. Aber wir werden wieder erleben, wie Dämonen ausfahren im Gottesdienst. Ich glaube, bin zutiefst überzeugt, dass das, was Jesus erlebt hat, nicht damals irgendwie war, sondern heute noch genauso gültig ist. Und wenn du glaubst, dass es heute keine Dämonen mehr gibt, dann schau ein bisschen in unsere Gesellschaft hinein. Dort springen sie dir förmlich ins Gesicht. Wir werden erleben, wie im Gebet, im Lobpreis Dämonen ausfahren. Wir dürfen uns da wieder dran gewöhnen, an diese Dinge. Sie werden neuen Sprachen beten, sie werden Dämonen austreiben. Wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Sie werden für Kranke beten und sie werden wieder wohl oder gesund werden. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, berühre unser Herz wieder neu mit dieser tiefen Autorität, die du hast. Herr Jesus, wir beten, dass du alles wegnimmst aus unserem Denken, was so schon so religiös verstaubt ist, Herr. Wo wir uns so gewöhnt haben an Dinge. wo wir sie aus Gewohnheit tun, aber nicht mehr aus Überzeugung und aus Glaube. Ich bete einfach, dass du neu kommst und uns freisetzt, Herr. Herr, wir wollen wieder zu Menschen werden, von denen der Teufel sagt, ich kenne die Maria, ich kenne die Heike, ich kenne den Gunther, ich kenne den Martin, ich kenne die Susi. Weil sie Kinder Gottes sind und in dieser Autorität leben. Ich bete, Herr, gib uns eine neue Offenbarung über, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Gib uns wieder eine tiefe Freude in unser Herz, dass wir errettet sind. Dass wir wissen, woher wir kommen, warum wir da sind und wohin wir gehen, Herr. Herr, ich bete auch, dass du in unseren Herzen Gebet wieder lebendig machst, Herr. Unser persönliches Gebet, aber auch, wenn wir zusammenkommen, Herr. Lass uns da wieder diese Gelegenheiten wahrnehmen, Herr, und bestätige du dann das Gebet durch deine Kraft und Herrlichkeit. Und wir danken dir, Herr, dass du uns diese Autorität gegeben hast, die Werke des Teufels zu zerstören. Wo immer wir ihnen begegnen, Herr. Vater, ich bete für ganz neue, übernatürliche Erlebnisse mit dir. Wenn wir für Menschen auf der Straße beten, wenn wir für Bekannte beten, wenn wir in unserer Arbeit für Menschen beten, Herr, dann tu Zeichen und Wunder. Verherrliche den Namen Jesus Christus, so wie du da den Namen Jesus verherrlicht hast, in dem dieser Bettler aufgestanden ist, der sein Leben lang nicht einen Schritt getan hat, Herr. Danke, Herr, wir vertrauen dir im Namen Jesus Christus. Und so segne ich dich mit neuer Kraft, mit neuer Offenbarung, mit neuer Freude darüber, dass du ein Kind Gottes bist. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn du noch Gebet brauchst, darfst du gerne nach vorne kommen. Wenn du diesen wunderbaren Herrn noch nicht persönlich kennst, dann lass uns auch miteinander beten. Und ich wünsche dir eine gewaltige Woche, wo Jesus real ist in deinem Leben. Amen.